Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Wie werden wir in Zukunft Fernsehen? Über welches Medium und welche Inhalte gibt es dann? Fernsehen wird mobil oder wie das Handy ein neues TV-Erlebnis schafft. Unser Schwerpunktthema heute. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur, am Mikrofon mit Katja Bigalke. Außerdem sprechen wir in dieser Sendung über Zed2Com, das Internetfenster in die Fernsehwelt, und wir porträtieren Chad Hawley, einen der Mitbegründer von YouTube. Das hat natürlich auch mit Fernsehen zu tun, YouTube irgendwie als Fernsehen in Ausschnitten. Wir beleuchten dieses Thema also heute von ganz unterschiedlichen Perspektiven.
Irrungen und Verwirrungen, den Kopf verdreht, die Zunge im Nacken. Auf dem Rasiersitz neigt sich die Halskrause, über beide Ohren verliebt.
Das war Literaturclip 45, ein Blogspiel hochgeladen von Vaigoni. Mehr solcher Clips gibt es im Laufe dieser Sendung zu hören. Natürlich auch unseren Blogspielbeitrag der Woche und die Netzmusik. Die kommt wie immer von Martin Riesel.
Breitband. Topic.
Die Übertragung von TV-Bildern auf das Mobiltelefon gilt weltweit als attraktiver Wachstumsmarkt. Hierzulande scheint er aber nicht so recht in die Gänge kommen zu wollen. Eigentlich sollte das Handyfernsehen in Deutschland ja schon mit der Fußball-WM 2006 seinen Durchbruch erlangen. Doch bislang ist es nur bei einem bereits abgelaufenen Testbetrieb für den sogenannten digitalen Videorundfunk für Handgeräte, auf Englisch abgekürzt DVB-H, geblieben. Und auch die alternativen Angebote für UMTS und DMB sind eher zu vernachlässigen. Die Mobilfunkbranche und die Fernsehsender hoffen jetzt wenigstens zur Fußball-Europameisterschaft im Sommer eine breitere Vermarktung ihrer Angebote hinzubekommen, und das mit gutem Grund. Laut unterschiedlicher Studien lassen sich nämlich mit Handyfernsehen angeblich in den nächsten 3 Jahren allein in Deutschland mehrere 100 Millionen Euro verdienen. Vera Linz hat recherchiert, ob das realistisch ist.
Einen schönen guten Tag, hier ist der Nachrichtenüberblick in 100 Sekunden. Demonstration in Kenia, gut eine Woche nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl, sind sicher.
Noch lässt sie sich am einfachsten im Internet anschauen, die Tagesschau in 100 Sekunden. Sie gehört zu den ersten wenigen Angeboten, die eigentlich direkt für das mobile Fernsehen gedacht sind. Doch die Zahl derer, die in Deutschland über das Handy fernsehen, ist verschwindend gering. Ingrid Walter, Projektleiterin des European Mobile TV Forums in Berlin.
Im Augenblick gibt es ganz wenige Nutzer. Die wenigen Nutzer sind auf der Basis des DMB-Standards und haben nur ein sehr begrenztes Angebot an neuen Inhalten. Und das ist offensichtlich nicht attraktiv genug.
Deutlich weniger als 10.000 Menschen sehen über den Standard Digital Mobile Broadcasting, kurz DMB, fern, verlautet es beim Anbieter MFD, Mobiles Fernsehen Deutschland GmbH. Und über den Erfolg von UMTS-Angeboten, mit denen sich auch bewegte Bilder aufs Handy laden lassen, gibt es gleich gar keine Zahlen. Der Grund: zu wenige Nutzer. Dabei ist die Perspektive für Handy-TV durchaus positiv. Das Interesse der potenziellen Nutzer jedenfalls ist groß. 15% der Deutschen, das sind immerhin 12 Millionen Menschen, würden übers Handy nicht nur gern fernsehen, sondern auch dafür bezahlen, so die Umfragen. Der Medienberater Klaus Goldhammer glaubt denn auch, dass Handy-TV in Deutschland ein Selbstläufer wird.
Wenn Sie zufällig ausgewählten Menschen ein solches Gerät in die Hand drücken und die damit spielen lassen und sie dann fragen, ob sie das interessant finden, sagen 80% der Leute, das finde ich toll. Es gibt da so einen Wow-Effekt, und auch Profis, die so ein Muster-Handy in die Hand bekommen, laufen auch rum wie die Kinder und zeigen es ihren Nachbarn und sagen, guck mal hier, und jetzt kann ich auch mit meinem Handy fernsehen.
Welche Inhalte sich dabei durchsetzen, ist allerdings noch unbekannt. Man geht davon aus, dass die Fernsehsender zunächst ihre ganz normalen Programme durchschalten oder dass einzelne Sendungen häppchenweise an die Zuschauer weitergereicht werden. Doch auch an speziellen Formaten wird gearbeitet. Kurz sollen sie sein. Dass sich jemand vom Winde verweht übers Telefon anschaut, daran glaubt keiner. Unbekannt ist auch, in welcher Lebenslage Handy-TV genutzt werden wird. Bislang hat man vermutet, dass dort per Telefon ferngesehen wird, wo kein klassisches TV-Gerät in der Nähe ist. Klaus Goldhammer.
Das Lustige ist, dass mittlerweile Untersuchungen zeigen, dass viele Leute Handyfernsehen abends im Bett gucken. Also überhaupt nicht unterwegs, sondern mehr als stationär. Und das einfach viel netter ist, in so einer privaten, kuscheligen Atmosphäre dann noch vielleicht 10, 15 Minuten ein Breitbanderlebnis direkt vor den Augen zu haben. Und das scheint auch zu reichen.
Als sicher gilt heute, welcher Standard für Handy-TV sich in Deutschland durchsetzen wird. Ingrid Walter.
Das ist eigentlich mittlerweile relativ klar. DVB-H ist in Europa der herrschende Standard, weil DVB-H die größte Vielfalt an neuen Programmen anbietet und damit die größte Attraktivität für den Zuschauer. Ich bin nicht ganz sicher, ob es nicht auch klug sein wird, daneben DMB für die Fläche noch in Teilen zu haben, weil der Standard zweifellos kostengünstiger aufzubauen ist.
Noch im Januar soll ganz offiziell darüber entschieden werden, wer in Deutschland die Lizenz für die Nutzung von DVB-H-Frequenzen erhält. Klar ist allerdings schon jetzt, dass das Konsortium Mobile 3.0 den Zuschlag erhalten wird. Dahinter steht eine Verbindung aus MFD, die derzeit noch Handy-TV über DMB anbietet, und Neva Media, an dem unter anderem große Medienkonzerne wie Hubert Burda Media und Holzbrink beteiligt sind. Nach der Lizenzvergabe beginnt für das Konsortium dann eine schwierige Aufbauphase. Das Sendernetz muss errichtet, Verträge mit Fernsehsendern und Vermarktern abgeschlossen werden. Dass in Deutschland in großem Stile schon zur Fußball-Europameisterschaft übers Handy ferngesehen wird, daran glaubt in Wirklichkeit denn heute auch niemand mehr.
Vera Linz war das mit einem Überblick zur aktuellen Lage des Handyfernsehens in Deutschland. Eigentlich ist das ja ein Paradox. Während der Flachbildschirm vor dem Sofa gar nicht groß genug sein kann, scheinen die Technikvisionäre dem lange belächelten Briefmarkenfernsehen offenbar auch eine große Zukunft vorauszusagen. Am anderen Ende der Welt, in Südkorea zum Beispiel, schauen schon jetzt mehrere Millionen Menschen über das Handy in die Röhre. In Deutschland geht man davon aus, dass man bis 2012 8,7 Millionen Nutzer mit Mobile TV erreichen wird. Was das für unsere Fernsehlandschaft bedeutet, darüber wollen wir mit dem Medienforscher und Berater Gerhard Graf sprechen. Guten Tag, Herr Graf.
Guten Tag.
Meinen Sie, das ist realistisch? 8,7 Millionen Nutzer für Mobile TV in Deutschland?
Ich persönlich halte es für nicht sehr wahrscheinlich, dass wir diese Zahl erreichen. Ich denke, dass Handy-TV tatsächlich sehr erfolgreich sein wird, aber nicht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, sondern möglicherweise in 5 bis 10, vielleicht auch 15 Jahren.
Wann wird es das Handyfernsehen in Deutschland denn überhaupt geben?
Ja, wenn es nach dem Willen der Landesmedienanstalten oder der EU-Kommission geht, wird es DVB-H ja zur Fußball-Europameisterschaft geben. Ich persönlich bin da relativ skeptisch, ob das auch Sinn macht, weil man braucht ja für Handy-TV auch einen Handyvertrag. Und diese Handyverträge laufen ja nicht alle zur Fußball-Europameisterschaft aus. Das heißt, man muss im Prinzip einen Zweit-, Dritt- oder Viertvertrag dann möglicherweise abschließen. Ob das sehr viele Leute tun, halte ich für relativ fraglich.
Wir haben das ja eben im Beitrag gehört. Es gibt potenzielle Interessenten. 15% der Deutschen würden Handy-TV auch nutzen. Aber gibt es denn eine Nachfrage, die über dieses Interesse dann hinausgeht?
Also diese Zahlen, wie gesagt, sind möglicherweise immer noch abgeleitet von der alten UMTS-Situation. Ich verbinde mich mit einem Server, lade Einzelteile, kleine Programmteilchen gegen Entgelt runter. Das ist völlig anders in der Broadcast-Situation. Da kann ich einfach einschalten und gucken. Wenn das Angebot interessant genug ist, und das ist ein heikles Thema, wenn das Angebot interessant genug ist, dann wird sich das relativ schnell verbreiten. Relativ schnell heißt aber auch, es müssen die Geräte nicht nur verfügbar sein, sondern die Verträge unterschrieben und angeschafft werden. Und dieses alles muss ja irgendwie auch organisiert werden. Auch auf Seiten der Nutzer muss das hausintern, haushaltsintern organisiert werden. Und von daher lassen sich irgendwelche präzisen Zahlen relativ wenig nennen. Ich glaube aber, dass es, und da stimme ich dem Herrn Goldhammer durchaus zu, das ist auch meine eigene Erfahrung in einigen Studien, die wir gemacht haben, Handy-TV ist extrem interessant, wenn man es mal gesehen hat, aus dem Stegreif einfach nur erläutern, Handy-TV könnte spannend sein, interessiert die Leute nicht. Eben das Mäusekino, was will ich dann an diesem Bildschirm sehen? Wenn man das in der Hand hat, sieht die Sache ganz anders aus.
Sie haben es eben schon angesprochen, das Angebot. Wie sieht denn das Angebot aus?
Das Angebot an Broadcast, über das ich momentan sprechen möchte, weil es ja der Vorläufer oder gleich ist wie das DVB-H-Angebot, das Mitte des Jahres dann irgendwann wohl kommen wird. Das Angebot sieht momentan bei DMB Watcher von der Mobile Fernseh Deutschland, also MFD, sieht momentan so aus. Es gibt 6 Kanäle. Das ist seit relativ kurzer Zeit die ARD, es ist das ZDF, es ist N24. Diese 3 Kanäle, die ich eben genannt habe, ist sozusagen das, was man als TV2Go bezeichnen könnte. Also schlicht ganz normale Fernsehkanäle, die auch übers Handy übertragen werden. Es ist ein weiterer Kanal von ProSiebenSat.1, der einen Zusammenschnitt von ProSiebenSat.1 Sendungen bietet, neu zusammengestellt. Aber man weiß nicht wirklich, das ist mein Problem damit, man weiß nicht wirklich, wann was kommt. Das ist MTV, die dort etwas zeigen, was nicht mit dem normalen MTV-Programm im Fernsehen übereinstimmt, aber mit dem, was über UMTS gestreamt wird. Und das ist noch ein Radio mit Bildern, von dessen Attraktivität ich nicht ganz überzeugt bin.
Also noch nicht so weit entwickelt. Wie sieht das denn, wenn man so ein bisschen visionär in die Zukunft schauen will? Können Sie sich denn vorstellen, dass da so eine ganz neue Qualität von Fernsehen entstehen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also es wird sicherlich neue Anbieter geben müssen, es wird neue Kanäle geben müssen, es werden vielleicht auch irgendwelche Pay-Kanäle oder Pay-Angebote entstehen. Und es bleibt ja auch nicht beim reinen Fernsehen. Das Interessante von Handy-TV besteht ja auch in der Synthese von den Handy-Diensten mit den Fernsehdiensten. Sprich, sie können natürlich dann auch über Handy lokalisieren, wo die Menschen sind, in welcher Funkzelle sie sich bewegen. Das lässt sich weiterverfolgen, dass man zum Beispiel verfolgen kann, wo die Kinder entsprechend sind, weil in die Handys zunehmend auch GPS-Signale eingebaut werden, GPS-Antennen eingebaut werden. Das geht bis zu dem Punkt, dass man punktgenau und zielgenau Werbung schalten kann in bestimmte Funkzellen hinein. Und man kann dann wieder mit bestimmten Beiträgen zum Beispiel lokale Restaurants in der Gegend vorstellen und sagen, hier kriegst du gerade ein besonders spannendes Menü, das, für, wenn du italienisch essen willst, für dich spannend sein könnte. Da lässt sich unendlich viel denken. Das ist aber wirklich ferne, ferne Zukunft. Zunächst einmal gilt es eigentlich, das normale Fernsehen ans Handy zu bringen, neue Kanäle aufs Handy zu bringen und dann interessante neue Angebote, von denen jeder spricht, die aber noch keiner wirklich kennt, dann auch entsprechend zu designen und auszuprobieren. Es wird momentan viel ausprobiert, aber so die Killing Application, die steht noch ein bisschen in den Sternen, habe ich den Eindruck.
Nach welchen Sehgewohnheiten würde sich das denn richten?
Die Sehgewohnheiten gibt es so sicherlich noch nicht, außer man nimmt die Sehgewohnheiten vom normalen Fernsehen. Deswegen ist dieses TV2Go, also der Fernsehsender, der aufs Handy verlängert wird, so interessant, weil da weiß ich halt, um 20 Uhr kommt die Tagesschau oder um 19 Uhr kommt heute. Oder auch die ganzen anderen Startzeiten von allen anderen Sendern sind ja bekannt. Und das ist ein extremer Vorteil für TV2Go. Wenn es neue Kanäle geben wird, dann muss man diese Anfangszeiten erst lernen. Man muss wissen, wann was ist. Und das ist schwierig. Also da muss man wirklich tatsächlich Sorge tragen, dass das auch im Wissen der Nutzer irgendwann mal ankommt. Und das halte ich eine der mühsamsten Sachen überhaupt. Das kenne ich aus dem Beginn des Privatfernsehens. Neue Sendungen in den Köpfen der Menschen zu etablieren, ist extrem schwer. Wenn das gelungen ist, dann kann es gut funktionieren. Aber das dauert nicht Wochen oder Monate. Das dauert sicherlich länger.
Der Medienforscher und Berater Gerhard Graf war das zur Zukunft des mobilen Fernsehens in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
Das Leben ist eine runde Frucht. Wir beißen hinein und ernähren uns von Wahrheiten. An welcher Stelle wir damit anfangen und welchen Weg wir gehen, im Zentrum liegt der Kern, die Wirklichkeit.
Und jetzt Musik aus dem Netz mit Martin Riesel.
Breitband. Netzmusik.
In der ersten Netzmusik im neuen Jahr werfen wir mal einen Blick zurück ins Alte. Was so an Trends und Bands wichtig war und was bleiben wird in der Welt der MP3s. Und da steht an der Spitze eine Band, die hat nicht nur mit ihrer Musik, sondern vor allem mit ihrer Art der Vermarktung Maßstäbe gesetzt. Radiohead. Breitbandnetzmusik mit Reckoner, ein Titel vom aktuellen Radiohead-Album In Rainbows. Viele Kritiker haben das zum Album des Jahres 2007 gekürt, gar nicht mal so sehr wegen der Musik, sondern weil es die britische Band ohne Plattenfirma angeboten hat, als Download zum selbstbestimmbaren Preis. Erst seit einer Woche dann auch als CD. Net first, ein Grundsatz auch bei Breitband. Neben diesem Coup für Selbstvermarktung und gegen Musikindustrie versuchte die im vergangenen Jahr die leeren Kassen mithilfe alter Schlachtschiffe wieder aufzubessern. 2007, das Jahr der Reunions, The Police, die Sex Pistols, Genesis, Led Zeppelin, aber auch Take That, die Spice Girls und die Backstreet Boys. Hilfe! In Großbritannien wurde ein New Rave Hype ausgerufen, nicht zuletzt, weil auch die Original-Rave-Band aus Manchester wieder mit einem neuen Album aus der Versenkung kam. Die Happy Mondays mit Jellybean.
Happy Mondays waren das mit Jelly Bean. Auf unserer Webseite breitband-online.de gibt es die Netzmusik auch zum Nachhören. Und natürlich finden Sie dort auch die Links zu den entsprechenden Labels und Interpreten.
Breitband, Medien und Meinungen.
Auf nach Griechenland. Wer auf Privatsphäre Wert legt, sollte einen Umzug nach Griechenland erwägen. In Zeiten zunehmender Überwachung führt Griechenland das Ranking von 47 geprüften Staaten an und hat als einziges Land weltweit 2007 das Prädikat ausreichender Schutz gegen Missbrauch bekommen. Zu diesem Ergebnis kommt der Weltdatenschutzbericht der beiden Bürgerrechtsorganisationen Privacy International aus Großbritannien und Electronic Privacy Information Center aus den USA. Gemieden werden sollte Großbritannien. Es bildet in der EU das Schlusslicht. Mit der Einstufung als endemische Überwachungsgesellschaft. Ebenso schlecht kamen in der Bewertung Russland, Malaysia, China, Singapur, Taiwan, Thailand und die USA weg. Deutschland rutschte wegen alarmierend starkem Abbau des Schutzes vom Spitzenplatz in Europa auf Rang 7 ab. Nach einer Klage von 30.000 Bürgern muss sich übrigens jetzt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit dem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung beschäftigen. Seit dem 1. Januar werden in Deutschland Telefon-, Handy- und E-Mail-Daten 6 Monate ohne jeden Anfangsverdacht gespeichert. MySpace – Datenfundgrube für Kriminelle. Social-Networking-Seiten ziehen weltweit immer mehr Kriminelle an. MySpace, Facebook, Orkut und andere Seiten zum Knüpfen und Pflegen von Kontakten enthalten nach Meinung von Sicherheitsspezialisten wertvolle Informationen für gezielte Angriffe auf Anwender. Damit sollen sich etwa Mails mit schädlichen Inhalten weitaus glaubwürdiger gestalten lassen, um ein Opfer davon zu überzeugen, einen infizierten Anhang zu öffnen. Beispielsweise könnte sich der Absender als Geschäftspartner oder Kollege ausgeben. Auch Phishing-Mails oder Spam-Mails passend zu den Hobbys ließen sich so treffender formulieren. Es sei bemerkenswert, sagte Mary Landesman vom Sicherheitsunternehmen ScanSafe gegenüber britischen Medien, dass Anwender auf Social-Networking-Seiten Details über Leben, Liebe, Beruf und Hobbys verraten würden, die sie einem Fremden in einer Bar nie anvertrauten. Pekings Angst vor Kontrollverlust. China will die Verbreitung von Videos im Internet drastisch einschränken. Portale wie YouTube sollen vom 31. Januar an nur noch von staatlich kontrollierten Firmen betrieben werden dürfen. Das wurde auf den Webseiten der staatlichen Medienbehörde und des Informationsministeriums mitgeteilt. Mit den neuen Vorschriften sollen Anbieter den Angaben zufolge daran gehindert werden, Videos zu verbreiten, die pornografische Inhalte haben, Staatsgeheimnisse verraten, die Stabilität der Gesellschaft gefährden oder der Reputation Chinas abträglich sind. Immer wieder werden regierungskritische Blogs verboten. Mit Blick auf die Olympischen Spiele in Peking im Sommer hatten Menschenrechtsgruppen China zuletzt wiederholt aufgerufen, die Internet- und Medienkontrollen zu lockern. Saudischer Blogger in Haft. Das saudi-arabische Innenministerium hat die Festnahme eines Bloggers bestätigt. Der 32-jährige Fuad al-Fahan aus der Küstenstadt Jidda werde jetzt einvernommen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums nach Angaben der Online-Ausgabe der Tageszeitung Arab News. Konkrete Gründe für die Verhaftung wurden nicht genannt. Al-Fahan ist Autor des Blogs Al-Fahan.org und nach einem Bericht der Taz einer der ersten Saudis, die unter eigenem Namen im Web publizierten. In seinen Beiträgen setzt er sich für eine Demokratisierung sowie für eine Lockerung der religiösen Regeln in seiner Heimat ein.
Medien und Meinungen im Deutschlandradio Kultur, zusammengestellt von Thomas Jädecke.
Breitband Besprechung.
Der Wettlauf um die Vorherrschaft, um das beste Internet-TV-Konzept, der hat ja längst begonnen. Die britische BBC zum Beispiel versucht mit Share, Play and Find zu punkten. Das ist eine Kombination aus aktuellem Livestream, Archiv und einer Privatempfehlungsfunktion. In Deutschland versucht das ZDF mit seiner Online-Mediathek bis zu 50% der Programminhalte mindestens 7 Tage verfügbar zu machen. Außerdem ist das zweite in der deutschsprachigen YouTube-Version mit eigenen Kanälen vertreten. In der Schweiz gibt es nun seit einigen Wochen das Online-TV-Projekt Z2. Das geht allerdings einen ganz anderen Weg als die Mediatheken der eben erwähnten Sender. Markus Heidmeier hat sich das Angebot angesehen. Hallo.
Hallo, Katja Bigalke.
Was unterscheidet Z2 denn von den anderen Internet-TV-Projekten?
Ja, da gibt es einen ganz erheblichen Unterschied, denn Z2 ist, man könnte sagen, einfach Echtzeitfernsehen live im Internet. Man kann sich das so vorstellen, die großen Mediatheken halten viele Sendungen vorrätig vor. Bei Z2 ist es ganz anders. Es gibt einen Player und da kann ich das Programm sehen, was verschiedene Fernsehkanäle gerade als quasi Video-Livestream lossenden.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie funktioniert das denn?
Ja, technisch kann man sich das so vorstellen, dass Z2 dem User auf der Homepage von Z2, also z2.com, den Download eines Players ermöglicht. Dieser Download ist ziemlich einfach, auch die Installation ist ziemlich einfach, geht auch auf allen Plattformen, also auf Windows, auf Mac und auf Linux. Und wenn ich diesen Player installiert habe, dann kann ich einfach so wie am Fernsehapparat die verschiedenen Programme sehen, die die jeweiligen TV-Stationen jetzt gerade senden. Und das ganz ohne DVB-T-Empfänger oder ohne Fernsehapparat natürlich.
Und was ist da der Unterschied zu anderen Anbietern?
Naja, wenn man sich mal so die Angebote anguckt, die gerade im Netz zu sehen sind, dann gibt's natürlich, wie Sie gesagt haben, die bekannte Mediathek der BBC. Auch das ZDF ist ja mit seiner sehr großen Mediathek im letzten Sommer berühmt geworden. Diese Mediatheken verfolgen das Konzept quasi der zeitsouveränen Verfügbarkeit von Inhalten. Da geht's darum, dass ich eine Sendung sehen kann, wann ich will, zu jedem selbstbestimmten Zeitpunkt. Es gibt noch einen weiteren Anbieter, der sehr namhaft ist. Das ist Juice. Das ist ein Fernsehangebot. Ein Internetfernsehangebot, der Skype-Erfinder, die bieten an, dass ich dort alle Sendungen nach Titeln, nach Themen suchen kann im Archiv und sehen kann, wann ich will. Dazu bieten die noch so Specials an wie Live-Chats mit anderen Usern über eine Szene, die man gerade guckt, Empfehlungsfunktionen und so weiter und so fort. Auf all dieses Zubehör verzichtet Z2 komplett und bietet quasi Live-Fernsehprogramm live im Rechner an und basta. Mehr nicht. Es ist sehr einfach, sehr schlicht. Das könnte vielleicht das Erfolgskonzept sein von Z2.
Aber warum? Also das ist doch relativ einfach, einfach Fernsehen im Internet, das ist doch erstmal eine relativ schlichte Herangehensweise.
Naja, aber es macht mir natürlich die Fernsehprogramme an verschiedenen Orten verfügbar, wo ich im Internet bin, aber vielleicht keinen Fernsehapparat habe. Und das heißt natürlich für viele Büroangestellte beispielsweise auch, dass sie vielleicht kurz vor Feierabend oder kurz nach Feierabend etwas gucken können, was sie unbedingt sehen wollen. Vielleicht eine Tennisübertragung oder eine Sportübertragung oder Wahlkampfberichterstattung. Und das ist natürlich ein Unterschied zu den anderen Angeboten. Das heißt, sie sind immer im Echtzeitprogramm des Fernsehens.
Und wie sieht das aus mit den Inhalten? Werden da alle Fernsehprogramme angeboten?
Nee, das ist das große Problem von Z2, denn Sie haben, Satur hat Kooperationsverträge mit verschiedenen TV-Stationen, die ihnen die Nutzung des TV-Programms möglich macht. Die kriegen das direkte Signal vom Satelliten und speisen das dann ins Netz ein. Aber in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass noch keiner der großen Sender dabei ist. Das heißt also keine ARD, kein ZDF, kein Dreisat, kein Arte, aber auch die großen Privaten sind nicht dabei. RTL ist nicht dabei, ProSieben ist nicht dabei, sondern immerhin Programme wie Comedy Central, D-Max, MTV, DSF. Und dann kommen noch so ein paar Kuriositäten wie Tier-TV, TV Gusto, dann gibt's noch, ich glaube, einen Poker-Kanal und einen Astro-Kanal. Also summa summarum ist das im Moment eher viel Nische, aber nicht ganz so viel Substanz. International gesehen, wenn ich das mal ergänzen darf, gibt's Al Jazeera, die englischsprachige Version, und CNN. Das sind aber die beiden einzigen Programme, die international verfügbar gemacht werden. Ich glaube, neben einem kleinen Züricher Lokalsender. Das liegt daran, dass man da auf ein großes Rechteproblem stößt.
Wie sieht das aus mit dem ORF, RAI oder zum Beispiel dem Schweizer Fernsehen? Das wäre doch in Deutschland wirklich interessant.
Ja, ja, da kommt dieses Rechteproblem dann zum Tragen, was ich gerade erwähnt habe. Natürlich wäre das sehr spannend, in Deutschland die ORF gucken zu können oder auch das Schweizer Fernsehen, ein gutes Programm. Da gibt's folgendes Rechteproblem. Wenn die Schweizer beispielsweise oder die Österreicher die Exklusivrechte an einem großen amerikanischen Blockbuster für die Schweiz oder Österreich haben und dann dieses Programm anbieten, ich das in Deutschland über Satu sehen kann, dann sagt natürlich das ZDF, was vielleicht für Deutschland die Exklusivrechte an der Ausstrahlung dieses Blockbusters hat, Moment, damit sind ja unsere Rechte gar nichts mehr wert. Und so ist Satu gezwungen, überall dort, wo sie senden, immer nur das nationale TV zu senden. Das ist natürlich eine massive Einschränkung, wenn ich mir vorstelle, was spannend sein könnte, jetzt mal hypothetisch, ich bin im Urlaub auf den Kanaren oder in Italien und könnte da via Internet deutsches Fernsehen gucken, wäre das natürlich ein wahnsinniger Mehrwert. Das ist so nicht gegeben erstmal.
Ist denn Satu erfolgreich?
Satu ist einigermaßen erfolgreich. Sie sind bisher in 7 Ländern, unter anderem in der Schweiz eben, in Deutschland, wie gesagt, auch in Großbritannien. Und man kann davon ausgehen, dass sie in jedem Land 100.000 User, vielleicht sogar teilweise ein bisschen mehr, in Deutschland wohl fast 200.000 User. Das heißt, man muss mal sehen, wohin die Reise geht, wenn vielleicht die großen Sender dazustoßen. Nach Auskunft von Satu soll es so sein, dass ARD und ZDF darüber nachdenken, mit an Bord zu gehen. Ob das wirklich so sein wird, muss man mal abwarten. Ich denke, wenn das so ist, könnte so ein Angebot wie Satu vielleicht eine gute Ergänzung sein zu diesen anderen Konzepten, von denen wir am Anfang gesprochen haben. Also diesen Mediatheksgedanken. Ich denke, die sind eigentlich komfortabler und bieten auch einen wesentlich größeren Mehrwert an und kommen auch dem Anspruch des Users, der sowas wie YouTube oder Sevennote im deutschsprachigen Raum gewohnt ist, eher entgegen. Das heißt also, er kann entscheiden, wann er was guckt, kann es anhalten, stoppen, wieder starten und ist eben nicht gezwungen, sozusagen beim Echtzeitfernsehen zu bleiben, bloß im Internet.
Es gab eben schon das schöne Beispiel Satu auf den Kanaren. Wie sieht denn das aus mit dem Spaßfaktor, wenn man Satu ganz normal zu Hause nutzt?
Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen eine Frage danach, wie man eigentlich Fernsehen guckt. Ich würde Fernsehen mal als eine Art Kulturtechnik beschreiben, die eben nicht darin besteht, hochkonzentrierten Kinofilm zu sehen oder konzentriert einen Blockbuster zu verfolgen, sondern für mich persönlich jedenfalls ist Fernsehen die ständige Option auf schnelles Umschalten. Ich muss die Chance haben, mich doch sehr schnell durch die Kanäle zu bewegen. Und genau da hat Satu, finde ich, ein großes Problem. Der Umschaltvorgang sieht so aus, dass man zwar in der Palette von etwa 20 Programmen, die Satu anbietet, hin und her springen kann, aber jedes Mal mindestens 5 Sekunden warten muss. Und in diesen 5 Sekunden bietet Satu Werbung an. Das kann man natürlich aus Sicht von Satu gut verstehen, denn die müssen ja irgendwie Geld verdienen. Und das ist genau der Punkt, wo sie es verdienen. Aber als User ist man doch irgendwie arg gebremst in diesem gewohnten Sepp-Vorgang, den man so zu Hause praktiziert. Also das ist eine echte Einschränkung, aber ich bin mal gespannt, wie die Zukunft von Satu aussehen wird.
Wir sprachen mit Markus Heidmeier über Satu.com, ein neues Online-Fernsehprojekt aus der Schweiz.
Verhitzter Atemstrom, wollüstige Lippenbekenntnisse, stumpfes Stottern, rustikale Reprisen, unruhiger Schlaf.
Es folgt Netzmusik mit Martin Riesel.
Breitband, Netzmusik.
Im zweiten Teil der Netzmusik geht es um popmusikalische Trends, die sich im vergangenen Jahr ziemlich deutlich abgezeichnet haben. Da ist zum einen ein neuer musikalischer Stil seit ein paar Jahren entwickelt und jetzt ins Licht einer größeren Öffentlichkeit gerückt. Dubstep.
Yeah.
borstigste und klügste der Welt.
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Ghost Hardware von Burial. Wie der geschrieben wird, die gesamte Playlist samt Links nachzulesen unter breitband-online.de. Burial ist das neue, aber am liebsten anonym bleibende Wunderkind des Dubstep, dieses neuen Stils, der sich da in Großbritannien entwickelt hat aus Garage, Two-Step, Grime und ein bisschen Dub-Reggae. Die Welt von Burial ist kalte, graue Betonwüste. Eine Geisterstimme erzählt von Ängsten in menschenleeren Metropolen. Der Londoner macht die elektronisch klappernde Variante einer merkwürdigen Melancholie, die sich auch im Seelenleben vieler Gitarrenbands 2007 breit gemacht hat. Anmutig, anrührend bis tief traurig war da vorherrschende Grundstimmung. Zu hören auch bei einer Band aus Brooklyn, deren Mitglieder waren zum Teil einst erfolgreiche New Economy-Leute. The National mit Fake Empire.
Staying super late tonight, picking apples, making pie. Put a little something in our lemonade and take it with us, put it half away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
Auch das ist, ähnlich wie Mobile TV für Handys, eine Art neues Fernsehen. Das, was in kleinen Häppchen auf YouTube via Internet in unsere Wohnzimmer gelangt. Zu verdanken haben wir das einem Mann. Er ist 30 Jahre alt und einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner der USA. Chad Hurley ist Mitbegründer von YouTube und sitzt heute im Vorstand dieses erfolgreichsten Videoportals aller Zeiten. Als Student schlug sich Hurley mit allerlei Nebenjobs durchs Leben, arbeitete zum Beispiel als Messerset-Verkäufer und auf Weihnachtsbaumplantagen. Seine Karriere begann erst beim E-Commerce-Unternehmen PayPal. Um seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, sollte der junge Grafikdesign-Student aus Pennsylvania dort beim Vorstellungsgespräch ein Logo entwickeln. Prompt wurde sein Entwurf zum offiziellen PayPal-Logo und Hurley bekam den Job. Ähnlich nebenbei gründete er YouTube. Eleni Klotzikas.
Chad Hurley und Steve Chan sitzen am Frühstückstisch und haben einen Berg bunter Donuts vor sich aufgetürmt. Ich wünschte, wir könnten das unseren Freunden zeigen, sagt Chad schmatzend zu Steve. Dann machen sich die beiden Hobbyfilmer auf nach draußen und filmen, wie sie eine Packung Mentos-Bonbons in eine Cola-Light-Flasche hineindrücken. Wie aus einer Fontäne schießt Schaum aus der Flasche. Das Video, in dem die beiden nachspielen, wie ihnen die Idee zu YouTube kam, ist um die Welt gegangen. Die überschäumende Cola-Flasche ist zu einem Symbol für den kometenhaften Aufstieg einer Web 2.0-Generation geworden. Was als Lausbubenstreich begann, wurde zu einem der erfolgreichsten Medienunternehmen in der Geschichte des Internets.
Auch heute, ein Jahr nach dem Verkauf von YouTube an Google, wirkt Chad Hurley fast noch ein wenig überrascht über seinen Milliarden-Coup.
Nein, garantiert haben wir das nicht erwartet. Wir haben nur versucht, das Problem zu lösen, wie wir selbst unseren Freunden unsere Videos zeigen und wie wir diese Videos am einfachsten ins Internet hochladen können. Und wir mussten feststellen, dass viel mehr Leute vor dem gleichen Problem standen. Wir hatten einfach nur das große Glück, zur richtigen Zeit das Richtige zu machen. Den Prozess für alle leicht zu machen, Videos hochzuladen und anzuschauen.
Der heute 30-jährige Hurley sieht mit seinen leuchtenden Augen noch immer aus wie ein Student und nicht wie ein Multimillionär. Nachdem er zusammen mit Mitbegründer Steve Chen YouTube für 1,6 Milliarden Dollar an Google verkauft hatte, blieb er an der Spitze von YouTube. Er entwickelte die Videoplattform weiter. Er machte sie benutzerfreundlicher, schloss Urheberrechtsverträge mit professionellen Medienunternehmen ab und verkaufte Werbezeit an den Unterhaltungskonzern Warner und BMW bei ausgewählten Videos professioneller Inhalteanbieter. Fast 3 Jahre nach seiner Gründung ist YouTube weit mehr als nur eine Plattform, auf der sich Hobbyfilmer ihre Videos zeigen. YouTube ist für Millionen von Videobloggern ein Medium geworden, durch das sie miteinander kommunizieren und über Kontinente hinweg Meinungen und Gedanken austauschen. Doch am meisten fasziniert Chad Hurley an seiner Erfindung, dass sie von vielen Videobloggern als Tor zu weltweitem Ruhm genutzt wird.
Die Menschen, die ihre Videos bei uns hochladen, haben eine globale Zuschauerschaft. Wir sehen uns inzwischen als Karrieresprungbrett für die Leute, die entdeckt werden wollen. Es gibt eine Menge Beispiele von Nutzern, die durch uns die Möglichkeit hatten, einen Fernseh- oder Plattenvertrag zu unterzeichnen. Vielleicht können wir sogar in Zukunft noch mehr tun, um das zu ermöglichen.
Dabei hat er besonders die junge Niederländerin Esme Denters im Auge, die durch ihre Amateurvideos zum Star geworden ist und heute bei Justin Timberlake unter Vertrag steht. Vergangenes Jahr startete YouTube seinen von nun an jährlich stattfindenden Secret Talent Wettbewerb in Deutschland, zu dem Chad Hurley im Dezember letzten Jahres extra nach Berlin angereist war.
The winner is Anna Corley from Hamburg.
700 Videoblogger aus ganz Deutschland hatten ihre Videos, in denen sie ihre versteckten Talente präsentierten, auf die Videoplattform hochgeladen, um für das Showbusiness entdeckt zu werden. Fast zeitgleich gab er den Startschuss für die deutschsprachige YouTube-Webseite, auf der nicht nur das gesamte Menü in deutscher Sprache zur Verfügung steht, auch die Suchmaschine sucht zuerst in deutschen Videos. Mit seiner Internationalisierungsstrategie erhofft er sich, dass das angloamerikanisch dominierte Videoportal globaler wird. Deutschland ist für ihn einer der wichtigsten Märkte, denn hier ist der Anteil der Bevölkerung, die ins Netz geht, besonders hoch. Vor allem Teenager nutzen in Deutschland das Internet, laut der ARD-ZDF-Online-Studie 2007, vor allem zu Unterhaltungszwecken. Dass dies dazu führen könnte, dass YouTube einmal das Fernsehen ablöst, findet Chad Hurley sehr unwahrscheinlich.
Concentrated on these short clips, things that people could easily watch while, you know, checking their email.
Wir konzentrieren uns auf die kleinen Clips, die Leute problemlos anschauen können, während sie ihre E-Mails checken oder zwischendurch, während sie andere Aufgaben online erledigen. Und sie haben die Möglichkeit, darüber miteinander zu kommunizieren. Ich glaube, wir sind eine ziemlich gute Ergänzung zum Fernsehen. Die Leute haben bei uns die Möglichkeit, eine kleine Geschmacksprobe von etwas zu bekommen, was sie sonst nie gesehen hätten. Und unsere Partner erzählen uns, sie wecken durch YouTube viel mehr Interesse für ihr eigenes Medium und ihre Quoten steigen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten.
Um Marktanteile zu gewinnen, hat sich Chad Hurley in den Kopf gesetzt, weitere sogenannte Content-Partner zu finden. Das sind Unternehmen oder Institutionen, die auf YouTube kostenlos ihren eigenen Kanal betreiben. Inzwischen hat YouTube allein in Deutschland 60 solcher Partner gewonnen, darunter Rundfunkanstalten wie das ZDF, Parteien wie SPD und FDP, der Fußballverein FC Bayern und Greenpeace Deutschland.
Aidsfeld 6:0 gegen Saloniki. Ist das der versöhnliche Abschluss eines aufregenden Halbjahres?
Uns ist deshalb daran gelegen, dass Sozialdemokraten diese Länder regieren.
Doch damit nicht genug. Jetzt träumt der ehemalige Grafikdesignstudent davon, YouTube auf jeden Bildschirm dieser Welt zu bringen. Dafür will er den Mobilfunkmarkt erobern. Den Anfang machte er bereits durch besondere Vereinbarungen mit Steve Jobs, dem Chef von Apple. Auf dem neuen iPhone kann man ohne Umstände direkt vom Hauptmenü aus jedes YouTube-Video sofort anwählen. Eleni Klotzikas über den YouTube-Erfinder Chad Hurley. Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Breitband, Netzmusik.
Noch einmal der Blick zurück auf 2007 und doch deutlich nach vorn gerichtet mit Bands, von denen wird man auch in diesem Jahr noch hören. In Deutschland gilt das sicher für Mittekill aus Berlin.
My way is the road, you know I must go to
Breitbandnetzmusik mit My Way is the Road von Mittekill. Das Duo aus Berlin hat 2007 sein Debütalbum als reinen Digital-Release rausgebracht, übrigens mit dem wunderbaren Titel Stringenz des Wahnsinns. Entstanden zwischen jungshafter Leichtigkeit von Anfängern, der gewissen Berliner Hauptstadt-Hochnäsigkeit sowie einer altmodischen Punk-Avantgarde-Attitüde, machen Mittekill ultramoderne Popmusik aus dem Hier und Jetzt. Typische Vertreter eines kommenden Mainstreams. Und in dem könnten sich auch sechs Kanadier demnächst tummeln. Ihr halb vorwärts, halb rückwärts gewandter Sound wird schon in vielen Blogs diskutiert, bevor sie hier überhaupt ein Album auf dem Markt haben. Die Besetzung ist von morgen. Zwei Trommler, vier Bassisten, zwei Sampler und fünf Synthesizer. Die Stimmen von gestern, durch zwei Vocoder gejagt. Shoutout, out, out, out mit Dude, You Feel Electrical.
Vielen Dank an Martin Riesel für die Netzmusik.
Breitband, Blockspiel.
Sie können ja unter der Rubrik Blockspiel auf breitband-online.de eigene Reportagen oder Kurzhörspiele hochladen. Jede Woche wird dann einer der eingereichten Beiträge hier in der Sendung ausgestrahlt. Diese Woche haben wir uns für Bahnstreik von Ohrenterror alias André Zantoff entschieden. Eine schön ironische Live-Reportage zu einem Thema, das auch jetzt ganz schnell wieder aktuell werden könnte.
In Deutschland streiken die Lokführer. Das bedeutet, tausende Menschen sind im Moment zuglos. Deswegen haben jetzt die Vereinten Nationen ein Auffanglager für gestrandete Bahnreisende errichtet. Und in einem dieser Auffanglager für gestrandete Bahnreisende befindet sich jetzt unser Außenreporter Knauer. Schönen guten Tag, Knauer.
Ja, hallo, Sandor.
Wie ist denn die Situation vor Ort in dem Auffanglager für gestrandete Bahnreisende?
Ja, ich bin hier gerade in einem Tal westlich von Hamburg. Das heißt der Zivilisation zwischen Elbe und Weser. Ja, und es ist ein wirklich erschreckendes Bild, was sich mir hier bietet. Hier hat der Bahnstreik wirklich besonders schlimm gewütet. Circa 196 Menschen haben sich hier zusammengefunden, ja, in einem provisorisch errichteten Zeltdörfchen. Sie kauern hier um brennende ICEs. Im Stehen natürlich, denn die Sitze liegen ja im Feuer.
Das ist ja beängstigend, Knauer. Wie ist denn die Stimmung in diesem UN-Auffanglager für Bahnreisende?
Ja, äußerst schlecht. Ich habe Menschen gesehen, die liefen völlig aufgelöst umher und suchten nach ihren Platzreservierungen. Andere wollten ihre Weihnachtseinkäufe heute bereits tätigen und werden in diesem Jahr wohl mit leeren Händen dastehen.
Was ist denn das Dringendste vielleicht, was die Menschen da jetzt brauchen?
Naja, sicherlich warme Decken. Außerdem regnet es schon den ganzen Tag immer wieder. Und deshalb natürlich auch Schirme. Doch das, was die Menschen hier am allermeisten brauchen, das sind natürlich Steckdosen für die Laptops der Reisenden.
Kannst du dann vielleicht mal ein Opfer holen, dieses Bahnstreiks?
Nein, das ist gar nicht möglich. Die Menschen hier sind völlig apathisch. Manche wippen nur noch vor und zurück, sind den Tränen nah. Und wieder andere wollten heute bereits ihren Osterurlaub antreten und verstecken jetzt ihre Eier aus purer Verzweiflung bereits in den Trümmern.
Sind denn auch schon andere Hilfsorganisationen außer den Vereinten Nationen vor Ort?
Ja, vorhin trafen gerade die Ärzte ohne Grenzen ein. Die haben die Menschen, die am allerschlimmsten betroffen sind und auch wirklich alles verloren haben, rausgeflogen aus diesem Gebiet. Das sind diejenigen, die nicht mal mehr ein Handy besitzen.
Erschreckend. Abschließende Frage, Knauer. Wie kommst du heute wieder nach Hause?
Naja, ich habe doch den Hubschrauber vom Sender und eigentlich wollte ich auch vorhin schon los, aber da kamen einfach zu viele Menschen an den Hubschrauber heran. Viele haben sich auch an die Kufen drangehängt, sodass der Hubschrauber aufgrund des zu hohen Gewichts nicht starten konnte. Aber jetzt höre ich gerade, da kommt er. Ich muss dann noch los. Tschüss, Zantoff.
Ein Rückblick auf den Streik der Lokführer Ende letzten Jahres von Ohrenterror. André Zantoff, den Autor, haben wir leider nicht erreicht. Wir würden uns aber freuen, bald wieder von ihm zu hören. Und das war auch schon Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur, heute mit Katja Bigalke. Hier folgen gleich die Nachrichten und die Deutschland-Rundfahrt. Vorher aber nochmal ein Titel, der von einigen Netzmusikexperten zu den wichtigsten des vergangenen Jahres gekürt wurde, von Südenfeld mit Flooded.
Hi, folks, this club. I'm the DJ tonight. I'm the disc jockey tonight. A guy shows up, says he's the DJ of the night. Sven Fat. But it was me who fucked the goddamn club. I was the DJ tonight. The other DJ did a goddamn rubber shit because he pissed the fucking bell. I flooded the club. I flooded the club.
Come on.